Im Duden steht unter dem Stichwort Zeichen unter anderem Folgendes. Zeichen, das. Etwas Sichtbares, Hörbares, besonders eine Geste, Gebärde, ein Laut oder Ähnliches, das als Hinweis dient, etwas deutlich macht, mit dem jemand auf etwas aufmerksam gemacht, zu etwas veranlasst oder Ähnliches wird. Es steht dann auch noch im Duden, Zeichen das, etwas Sichtbares, Spürbares, besonders eine Verhaltensweise, Erscheinung, ein Geschehen, Vorgang, Ereignis oder Ähnliches, was jemanden etwas zeigt, für jemanden ein Anzeichen, Symptom, Vorzeichen darstellt. Wir verwenden Zeichen im täglichen Leben sehr oft. Nachdem noch jüngere Kinder im Raum sind, will ich gar nicht demonstrieren, welche Zeichen wir so beim Autofahren verwenden können. Nur eines. Wenn man Fußgänger den sicheren Übergang über eine Straße anzeigen möchte und den Fußgängern Vorrang einräumt. Die Predigt steht heute unter der Überschrift Das Zeichen des Friedens. Gibt man das als Suchbegriff bei Google ein und wählt dazu Bilder, kommt vor allem dieses Zeichen. Das Zeichen ist zusammengesetzt aus den Buchstaben N und D aus dem Flaggenalphabet. Also N, also ich habe jetzt da links und rechts eine Flagge, N und D. Und bedeutet nuklear disarmed, also nuklear entwaffnet. Aber auch dieses Zeichen hat ja der Herr Norbert schon gesagt. Also das ist aber eigentlich eher das Victory-Zeichen. Man kennt es vor allen Dingen so aus der Winston Churchill mit der dicken Zigarre und Victory-Zeichen. Du solltest mit deiner Esther sprechen. Sie sollte das vorsichtig verwenden, weil nicht in allen Kulturen und nicht bei allen Handhaltungen meint es Victory. So rum, vorsichtig. Und natürlich die Taube mit dem Olivenzweig, hattest du ja auch schon erwähnt. Wobei die Taube auch für vieles andere ein Symbol, ein Zeichen sein kann oder ist. Um diese Zeichen geht es heute nicht. Das Zeichen des Friedens, um das es heute geht, ist der Regenbogen. Einen Regenbogen hat wohl jeder von uns schon gesehen. Rein physikalisch betrachtet ist das Sonnenlicht, das durch Regentropfen reflektiert und in die Spektralfarben zerlegt wird. Dabei muss man immer die Sonne im Rücken haben, sonst funktioniert es nicht, weil es wird ja reflektiert. Was hat es nun mit dem Regenbogen als Zeichen des Friedens auf sich? Wer war da mit wem im Krieg und hat dann Frieden geschlossen? Der Regenbogen als Zeichen des Friedens taucht ziemlich am Ende der Noah-Geschichte in der Bibel auf. Bitte ausblenden, brauchen wir jetzt noch nicht, bitte. Der Regenbogen als Zeichen des Friedens taucht ziemlich am Ende der Noah-Geschichte in der Bibel auf. Und bitte jetzt nicht zurücklegen und denken, Noah, die Geschichte kenne ich ja. Mir ging es ähnlich, ist doch die Geschichte von Noah bekannt wie der sprichwörtlich bunte Hund. Es gibt sogar ein Lied über diese Geschichte. Bruce Lowe sang damals, Herbert kennt es noch, ja. Der Herr sah hinab und sprach, es ist zu dumm. Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr warum. Seit dem ersten Tag gibt's Kriege nur und Mord. Ich schück ein bisschen Wasser und ich spül sie alle fort. Der Herr stieg hinab und als er auf die Erde kam, da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm. So steht's geschrieben, so lesen wir es gern. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Und dann ging's englisch weiter. No found grace in the eyes of the Lord. No found grace in the eyes of the Lord. No found grace in the eyes of the Lord and the land it high and dry. Also ich kenne es noch, brauche ich noch nicht mal einen Text dazu. Mit diesem Lied war Bruce Loh ab September 1971 ganze 26 Wochen in den deutschen Charts. Sogar bis auf Platz 5. Für die, die da damals schon in einem Alter waren, 71. Am ersten Platz waren damals die Suite mit Coco und auch Daniel Scherrer mit Butterfly. Schon lange her. Ich glaube, nahezu jeder kennt Noah und die Arche. Volkers Bruder Rainer baut zum Beispiel gerade einen Prototyp einer Arche aus Holz im Funpark von Playmobil auf. Die soll dann später teilweise aus Kunststoff an Kindergärten oder Ähnliches verschenkt werden. Also ist es notwendig, sich dem Bibeltext mal barfuß zu nähern. Da, schau, jemand ist schon barfuß. Also, aber keine Angst, ich ziehe jetzt nicht meine Schuhe aus. Und für den einen oder anderen wird es vielleicht auch gut sein, wenn das der Nachbar nicht macht. Aber ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, wo es darum geht, wenn ich eine Bibelstelle habe, die ich schon kenne, dass man sich ihr irgendwie barfuß mit ganz anderen Dingen eben und unvoreingenommen und mit ganz anderen Aspekten nähern will. Und wenn ich denke, man muss auch so ein bisschen die Bilder aus der Kinderbibel ausblenden, denn in jeder Kinderbibel ist Noah eine ganz große Geschichte. Nach der Chronologie, die uns die Bibel aufzeigt, wurde Noah im Jahr 1056 nach der Stunde Null geboren. Es war die 10. Menschengeneration seit der Schöpfung. Noah wurde insgesamt 950 Jahre alt. Als die Flut kam, war er 600 Jahre alt. Obwohl die Menschheit noch nicht sehr alt war, hatte sie es fertiggebracht, sich von Gott immer weiter zu entfernen. Ich habe mal die Volksbibel bemüht. Dort steht 1. Mose 6, Vers 5 bis 7. Jetzt kommt die Folie. Hoffentlich. Folie 5 bitte. Ja. Gott kriegte aber schnell mit, dass die Menschen oft link drauf waren. Dass sie immer üble Sachen im Kopf hatten. Dass sie nicht gut waren. Er hatte das Gefühl, es sei keine so gute Idee gewesen, dass er die Menschen überhaupt mal gemacht hatte. Gott bekam richtig Herzschmerzen und bereute das. Deswegen sagte er, ich habe keinen Bock mehr auf die Menschen. Ich habe die zwar mal gemacht, aber ist wohl besser, ich vernichte sie wieder und den ganzen anderen Kram gleich mit, die Vögel, die Tiere bis hin zu den Regenwürmern. War wohl alles nicht so der Hit. Ich habe Samuels Predigt zur Schöpfung noch im Ohr, als es hieß, 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Die Menschen, wir hatten es geschafft, kannst du ausblenden bitte. Wir hatten es geschafft, dass nur gut 1000 Jahre danach Gott bereit war, alles in die Tonne zu treten. Der Sündenfall, der erste Mord, die Verbindung von Engeln mit Menschen, das alles und wahrscheinlich noch viel mehr, haben Gott zweifeln lassen, ob die Idee mit den Menschen so gut war. Zuerst hat er einmal die Lebenszeit für künftige Generationen auf 120 Jahre begrenzt und dann das Ende alles Fleisches beschlossen. Aber wir wissen ja, nicht zuletzt durch Bruce Loh, Noah found grace in the eyes of the Lord. Bei Luther liest es sich dann so, 1. Mose 6, Vers 6, aber Noah fand Gnade vor den Herrn. Diesem Noah haben wir es zu verdanken, dass Gott nicht Tabula Rasa gemacht hat, dass er nicht komplett aufgeräumt hat, sondern nur auf den Reset-Button gedrückt hat. Für die Menschen ohne Computer, Gott hat beschlossen, die Erde nicht wegzuschmeißen, sondern noch einmal neu zu beginnen, also quasi Erde 2.0, Erde 2, der Versuch. Nicht Gott, nicht dass Gott das gebraucht hätte, seine Schöpfung war sehr gut, aber was von Menschen daraus gemacht wurde, wie sich die Menschen verhalten haben und auch heute noch verhalten, war es nicht. Noah bekam nun den Auftrag von Gott, eine Arche zu bauen. Hat jemand von euch, von Ihnen schon mal eine Arche gebaut? Was würden denn da die Leute sagen? Und überhaupt, was war denn das für eine Arche? Was war denn das für ein Bötchen oder besser für ein Kasten? Denn das bedeutet das entsprechende hebräische Wort. Man kann sich die Arche ruhig als überdimensionierte Schuhschachtel aus Holz vorstellen. Also nicht vorne mit einem Bug, sondern komplett flach. Die Arche hatte auch keinen Kiel, damit sie besser im Wasser liegt, sondern einen flachen Boden. Sie war ein einfacher Kasten mit flachem Boden, ohne Antrieb, ohne Steuer. Wobei dieser einfache Kasten laut Bibel 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch war. Der Kasten war in drei Stockwerke, Decks eingeteilt. Ein wirklich realistisches Bild von der Arche gibt es nicht. Alle Darstellungen zeigen eher ein Schiff. Meistens hat es oben noch so ein kleines Häusle oben drauf und viele Fenster und alle winken bunt aus daraus. Aber es war einfach ein Kasten. Und Noah war ja auch kein Schiffsbauer, sondern Landwirt. Die Maßeinheit Elle, also praktisch von hier bis hier, war gerade auch im historischen Bezug immer mal wieder kürzer oder länger. Wenn man für eine Elle 0,4375 Meter annimmt, also ist nicht aus der Luft gegriffen, es gibt den Siloa-Tunnel in Jerusalem und von dem weiß man genau, wie viel Ellen der lang ist und dann kann man den abmessen und dann kann man die Elle umrechnen. Und da kommt man auf 0,4375 Meter. Insofern war die Arche 300 Ellen oder rund 131 Meter lang, 50 Ellen oder rund 22 Meter breit, 30 Ellen oder rund 13 Meter hoch. Das ergibt einen Rauminhalt von 37.500 Kubikmeter. Das sind in etwa 50 Einfamilienwohnhäuser mit Keller. Oder eine Bruttotonnage von 13.250 Bruttoregistertonnen. Das entspricht in etwa 600 Güterwaggons. Aneinandergereiht ein Zug von 6 Kilometer Länge. Also wenn man bei den Pfunds in Unterschweinach anfängt, ja, dann würde der Zug auf der Straße bis zur Gemeinde reichen. Die Decks hatten eine Gesamtfläche von 8.650 Quadratmeter. Das entspricht in etwa das 1,2-fache eines Fußballfeldes. Und bis 1850 gab es in der gesamten Weltgeschichte kein Schiff, das größer als die Arche war. Nur als Eindruck mal ein Bild eines Schiffes, das 133 Meter lang ist. Also von der Spitze hier vorne bis dahinter. 133 Meter, kann man sich mal so ein bisschen vorstellen. Wissenschaftler haben sich in vielfältiger Art und Weise damit beschäftigt, wie die Schwimmeigenschaften der Arche gewesen sind, wie sturmfest sie war. Da gibt es Formeln und alles Mögliche. Kann man sich damit beschäftigen, wenn man will, auf Dauer. Aber als Fazit bleibt, unter den vorgegebenen Umständen waren die Maße der Arche optimal für ein steuer- und antriebsloses Flachbodenschiff. Gerade das Verhältnis Länge zu Breite wird heute noch vielfältig im Schiffsbau verwendet. Gott hat es genial geregelt. Gottes Schöpfung sind sehr gut. Aber wenn man sich das mal so richtig vorstellt, zu einer Zeit, in der man eben nicht mal so schnell bei Amazon 17.000 Quadratmeter Holzbretter bestellen kann und vielleicht hunderte von Metern an Balken, macht sich Noah mit seinen drei Söhnen, Herbert Kemmer, Sem, Ham und Japhet, ja, auch von Bruce Lowe, auf einen Kasten zu bauen. Das muss jahrelang gedauert haben. Also, wenn ich mir das nur vorstelle, ich habe das mal gesehen, wie die im Mittelalter Bretter gemacht haben. Da stand einer oben und hat mit der Säge runter, der andere unten. Und so hat man dann Brett für Brett geschnitten. Also das ist der Wahnsinn. Und gut, sie waren vier Bauern und Bauern sind ja immer multitalentiert und handwerklich begabt. Aber sie mussten natürlich erst einmal ziemlich arbeiten. Und Abdichtmaterial mussten sie auch haben, denn man musste ja die Fugen abdichten. In der Bibel steht sogar, glaube ich, mit Pech. Welches Holz es war, weiß man nicht genau. Bei Luther steht Tanne, aber im Hebräischen steht Gopher, man weiß es nicht so genau, also, aber man nimmt eher an, dass es Zypresse war. Weil das ist eigentlich noch besser für den Schiffsbau. Also, Noah muss uns da einfach echt ein Vorbild an Gottvertrauen sein. Ich meine, wie stark muss so sein Glaube an Gott gewesen sein, dass er auf das Wort hin Gottes so eine Arche baut, jahrelang. Und hart und körperlich arbeiten. Und daneben natürlich noch ganz normale Landwirtschaft, damit was zum Essen da ist. Und Spott und Hohn des Nachbarn ertragen. Sie stellen mir das heute so vor. Ey Nachbar, was machst denn du da in deinem Garten?
Ich baue Arche. Ja, für was denn? Ist doch kein Bach oder Fluss da. Ja.
Na, kommt eine große Flut. Naja, ab und zu regnet es mal, aber ich glaube, du hast dann Batsche. Na, jedenfalls, Noah hat es alles ausgehalten. Die Arche ist fertig. Was dann folgt, ist uns auch allen bekannt. Auf Geheiß Gottes und genau nach seinen Angaben nimmt er rechtzeitig Tiere und seine Familie mit an Bord. Es kommt die Sintflut und nach circa einem Jahr kann Noah die Arche wieder verlassen. Mir ist da so ein Gedanke gekommen, also wegen eines Gerechten, ist Gott bereit, den Weg weiter mit uns zu gehen. Sehr ähnlich wie bei Lot. Das war der einzige Gerechte in Sodom und Gomorra. Und der wird gerettet. Und wegen einem Gerechten nimmt Gott seinen Plan auf einen anderen Weg. Noah hatte auch alle Tiere an Bord. Auch die Tiere, die Gott für uns auch als Nahrung vorgesehen hat, steht dann auch explizit drin, dass wir jetzt dann auch Tiere essen dürfen nach der Arche. Als Noah aus der Arche ausstieg, baute er sofort einen Altar und opferte Brandopfer darauf. Gott reagierte darauf mit einem Gedanken, der sehr viel über die Liebe Gottes zu uns und seine Geduld mit uns aussagt. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Im darauf folgenden Vers, ich bemühe hier wieder mal die Volksbibel, die schreibt dann hier als Überschrift über dieses Kapitel: Gott macht mit den Menschen einen Friedensvertrag. Gott gab Noah und seinen Söhnen volle Kraft, indem er sie segnete. Dann sagte er zu ihnen: Also jetzt geht mal richtig ab, nehmt eure Frauen und macht mit ihnen ordentlich Babys, verbreitet euch auf der Welt, soweit es geht. Bei Luther lesen wir als Überschrift Gottes Bund mit Noah. Noah heißt im Übrigen Ruhebringer. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Luther verwendet hier die gleichen Worte wie in 1. Mose 1, 28. Hier richtete Gott die Worte an Adam und Eva. Also das Gleiche wie beim letzten Mal. Gott beginnt mit uns einen Neuanfang. Und das, obwohl er weiß, dass es voraussichtlich nicht zu Friede, Freude, Eierkuchen kommen wird. Obwohl er weiß, dass wir es wieder nicht hinbekommen werden. Er legt uns auch wieder seine Schöpfung in die Hand. Auch Noah und seine Nachkommen sollen über alle Tiere und Fische regieren. In Mose, 1. Mose 9, 7 wiederholt Gott seine Aufforderung, seid fruchtbar und mehret euch. Gott möchte, dass die ganze Erde bevölkert wird. Ich möchte nur noch einmal die Volksbibel bemühen. Ich weiß, die Formulierungen sind manchmal gewöhnungsbedürftig, aber ihr könnt die Stelle gern nochmal in der Übertragung lesen, die ihr für euch als am besten empfindet. 1. Mose 9, 8 bis 12. Passt mal auf, Leute, ich will mit euch einen Vertrag machen. Dieser Vertrag soll für euch gelten und auch für die Kinder eurer Kinder. Dieser Vertrag stimmt auch für alle Tiere, die es gibt, alle Vögel, Kühe und so. Alles, was durch den Kasten gerettet wurde. Alle Tiere, die jetzt noch auf der Erde leben, sind damit einbezogen. Bestandteil dieses Vertrages ist, dass ich euch hiermit verspreche, nie mehr alles Leben mit so einer Flut zu töten. Es soll nie mehr so lange Regen und überall Wasser sein, um alles zu töten, was lebt. Versprochen für immer. Gott meinte dann zu Noah, ich will euch diesen Vertrag auch unterschreiben. Ihr sollt sehen, dass ich es ernst meine und dieser Vertrag gilt. Zwischen mir und allem, was lebt, für immer. In den nächsten Versen dann, 13 bis 17, sagt Gott, das mache ich, indem ich dafür sorge, dass ab und zu ein Regenbogen am Himmel zu sehen ist. Dieser Bogen soll ein Beweis dafür sein, dass es einen Vertrag gibt zwischen mir und der Erde. Das wird passieren, wenn ich ein paar Regenwolken über die Erde schicke. Dann wird man diesen Bogen sehen können. Ich werde mich dann immer daran erinnern, dass ich euch dieses Versprechen gegeben habe. Wir haben einen Vertrag, dass ich nie mehr so viel Wasser auf der Erde zulassen werde, dass jedes Tier und jeder Mensch getötet wird. Drum will ich diesen Regenbogen in den Wolken installieren. Immer wenn ich den sehe, muss ich an unseren Vertrag denken, den ich mit allem, was lebt, auf ewig geschlossen habe. Der Regenbogen ist wie so eine Unterschrift unter dem Vertrag. So eingängig diese Bibelstelle auch dargestellt wird, muss ich etwas ergänzen. Luther überschreibt das Kapitel 9 im 1. Mosebuch mit der Überschrift Gottes Bund mit Noah. Während ein Vertrag eigentlich eine übereinstimmende Willenserklärung von zwei Parteien ist, ist Gottes Bund mit Noah und seinen Nachkommen und damit auch uns eine rein einseitige Erklärung. Gott gibt eine feierliche Erklärung ab, mit der er sich selbst festlegt. Er tut dies Kraft seiner göttlichen Macht und Autorität. Wir Menschen sind nicht Vertragspartner, sondern Begünstigte und Beschenkte. Gottes Bund nennt man deshalb auch Testament, denn durch ein Testament wird man begünstigt. Gott verpflichtet sich, keine weltumspannende Flut mehr zu schicken. Er will nie wieder strafen, wie er es in den Tagen Noahs getan hat. Es mögen Sturmfluten und Überschwemmungen über die Erde gehen, aber so eine große Flut wird es nicht mehr geben. Eine so große Flut, dass alle Menschen bis auf eine Familie ausgerottet werden. Gott selbst besiegelt dies durch seinen Bund, sein Testament. Wenn ihr also einen Regenbogen am Himmel seht, könnt ihr immer an Gottes Zusage denken. Obwohl er uns durch und durch kennt, obwohl er weiß, dass wir wieder versagen werden, obwohl er ganz offen zu Noah gesagt hat, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, resigniert er nicht. Er sagt nicht, dann lasse ich die Menschen eben in Frieden, es ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Obwohl wir es verdient hätten, wird es seine Schöpfung und damit auch uns nicht mehr vernichten. Mehr noch, der Regenbogen erinnert uns auch daran, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht Bestand haben werden, solange die Erde besteht. Warum schließt Gott diesen Bund mit uns Menschen? Mehr noch, dieses Buch zeigt uns, dass Gott uns Menschen nicht aufgibt, dass er sich immer wieder um seine Geschöpfe kümmert. Es gibt für mich nur einen einzigen nachvollziehbaren Grund für diesen Gottesbund. Einen ganz unbegreiflichen Grund, einen Grund, der uns klar bezeugt wird. Gott hat uns Menschen lieb. Gott übt Gnade und Barmherzigkeit, ohne dass es irgendjemand verdient hätte. Gottes Bund mit Noah ist eine Liebeserklärung Gottes, auch an dich. Wenn ihr also einen Regenbogen am Himmel seht, denkt an Gottes Liebe zu euch. Denn in diesem Augenblick tut Gott dasselbe. Denn in 1. Mose 9, 14, 15 steht, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch. So spricht Gott zu uns. Amen. Ich bete. Herr, ich möchte danken für dieses Geschenk, für dieses Zeichen, für diesen Regenbogen, den wir ansehen dürfen und uns daran freuen können, dass du mit uns weitermachen willst. Der Regenbogen zeigt uns deine Liebe. Und du denkst in diesem Moment, wenn der Regenbogen erscheint, auch an uns, an deinen Bund, den du mit uns geschlossen hast, auf den wir uns verlassen können, jeden Morgen neu, auch wenn wir fallen, auch wenn wir Fehler machen. Wir können uns auf den Bund, den du mit uns geschlossen hast, verlassen. Wir können uns auf deine Liebe verlassen. Herr, ich möchte dir danken dafür. Amen.